Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Diese Sendung ist ein Experiment. Was wir gut geübt haben im Radio ist, über Bücher zu sprechen. Das tun wir täglich. Hier, jetzt in dieser Sendung, sprechen wir über Zeitschriften. Zeitschriften, die ihrerseits über Bücher sprechen. Sie tun das nicht nur, aber eben doch auch. Zwei Zeitschriften, die man kulturelle oder politische oder literarische, vielleicht sogar intellektuelle Zeitschriften nennen könnte. Und zwar einmal über das Delphi-Magazin und den Berlin Review. Wie funktioniert das Konzipieren, das Planen, Redigieren, Veröffentlichen? Wie funktioniert das Machen solcher Zeitschriften mit anspruchsvollen Texten in einer Zeit, deren Öffentlichkeit doch so sehr vom Takt von Social Media vorgegeben scheint? Vertreten sind die beiden Zeitschriften jeweils durch ein Mitglied aus der jeweiligen Redaktion, Fatma Aydemir fürs Delphi-Magazin, herzlich willkommen, und Tobias Haberkorn für den Berlin Review, herzlich willkommen an Sie beide.
Danke sehr.
Danke, freut mich sehr.
Beide Zeitschriften sind sehr, sehr jung, nicht mehr total brandneu, sondern genau so jung, dass es inzwischen einige Ausgaben schon gibt von beiden Zeitschriften. Man bekommt ein Gefühl für sie beim Lesen. Und man hat es vermutlich noch mit dem Grundimpuls der Gründung, mit dem Gründungsimpuls zu tun. Ist das richtig, dass das Delphi-Magazin, das etwas ältere ist, die etwas ältere Zeitschrift, gegründet Herbst 2023, erste Ausgabe, ist das so?
Herbst 23 ist die erste erschienen. Wann ist die erste Review erschienen?
Online sind wir gestartet im Februar 24.
Ja, das ist weit später, würde ich sagen.
So
dann fangen wir, würde ich vorschlagen, mit dem etwas älteren Magazin an. Fatma Aydemir, man kennt Sie vor allem in einer breiteren Öffentlichkeit als Autorin, als Schriftstellerin, auch als Journalistin. Welche Rolle spielt für Sie jetzt die Arbeit am Delphi-Magazin? Wieder in der, ist das eine Redaktion? Also im Impressum steht Herausgeber. HerausgeberInnen.
Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde es nicht Redaktion nennen, weil es nicht unbedingt sich so anfühlt wie die Redaktion, in denen ich bislang war. Also ich war ja jahrelang Redakteurin bei einer Tageszeitung, bei der Taz. Und meine drei MitherausgeberInnen kommen auch alle drei aus dem Journalismus, teilweise aus der tagesaktuellen Berichterstattung. Und die Arbeit an Delphi ist grundlegend anders. Und ich glaube, ohne dass wir jetzt großartig darüber gesprochen haben, hat sich das auch so entwickelt, dass wir schon die Idee hatten mit Delphi oder das Bedürfnis hatten mit Delphi, so eine Zusammenarbeit, ein Medium zu schaffen, das in seiner Herangehensweise auch in der Kollegialität anders funktioniert als die Redaktion, in denen ich bislang war. Aber rein inhaltlich, wenn wir uns jetzt mal nur darauf konzentrieren, was wir inhaltlich in dieser Zeitschrift machen, ist es halt keine Berichterstattung, sondern Kunst. Also wir publizieren literarische Texte, also Belletristik vor allem, Lyrik, auch literarische Essays, Comics. Und es geht in erster Linie um das Herausgeben und Verlegen künstlerischer Positionen.
Ja, die anderen drei KollegInnen, können Sie die kurz charakterisieren?
Ja, also Miriam Schellbach war Literatur oder ist auch wahrscheinlich immer noch Literaturkritikerin, war eine Zeit lang bei der SZ, aber auch frei bei verschiedenen Feuilletons und ist jetzt Programmleitung im Klassen Literaturverlag. Delphi erscheint auch über Ullstein. Das heißt, Miriam ist so ein bisschen unsere Anbindung an diesen Verlag. Aber ich finde, es ist schon ein gutes Beispiel dafür, wie wir alle vier eigentlich sowohl diesen Bezug zur Literatur haben, aber auch den Bezug zu Journalismus. Enrico Ippolito arbeitet beim Spiegel und schreibt Romane und Hengame Yagubifarah ist freie Journalistin und Schriftstellerin.
Ja, danke. Tobias Haberkorn, sind Sie auch so viele Leute in der Redaktion von Berlin Review? Ich habe jetzt nur zwei Namen im Kopf, ist das richtig?
Das ist etwas schwierig zu sagen, weil wir tatsächlich eine andere Struktur haben. Mhm. Wir erscheinen in engerer Taktung, weil wir neben den inzwischen drei Heften, die wir pro Jahr produzieren, auch alle sechs Wochen eine Online-Ausgabe machen. Das heißt, wir haben eine größere Kontinuität und deshalb auch einen größeren Kreis inzwischen an Leuten, die mitarbeiten, die mitredigieren, korrigieren, Texte produzieren. Der gesamte Produktionsablauf ist dann wahrscheinlich ein bisschen umfänglicher bei uns als bei Delphi. Gegründet oder als Gründungsredakteurinnen in Erscheinung getreten sind 4 Leute. Das waren neben mir auch noch Samir Selami und Eliana Kekaldi und Caroline Adler. Und die Herausgeberschaft jetzt in dem dauerhaften Betrieb, die haben Samir Selami und ich. Und wir sind tatsächlich auch die beiden, ja, die meisten Entscheidungen treffen jetzt im Hinblick auf Programme, welche Texte wollen wir priorisieren, welche Texte versuchen wir zu akquirieren. Und es gibt aber dann dazu auch noch 2 weitere sehr wichtige Personen. Das sind Katharina Wicht und Emily Nill, die auch in der Redaktion mitarbeiten, aber auch Redaktionsmanagement-Tätigkeiten einnehmen, die sehr wichtig sind. Beispielsweise finanzieren wir uns teilweise über Werbung und das muss jemand sehr gut managen. Und wir haben auch den ganzen Vertrieb der Zeitschrift inklusive eines Abo-Systems auf unserer Online-Webseite sozusagen selbst aufgebaut und auch selbst programmiert. Und da gibt es inzwischen auch ganz schön viele Support-Tätigkeiten, denn die Leser haben manchmal Schwierigkeiten, sich einzuloggen und andere Sachen. Und das löst dann eben dieses erweiterte Team. Es gäbe auch noch ÜbersetzerInnen, die ich nennen könnte, ja. Englischsprachige Korrekturleserinnen. Also es ist tatsächlich ein relativ weiter Kreis von Leuten, die aber auch nicht alle in Vollzeit natürlich für das Projekt arbeiten.
Ist aber total interessant. Also es scheint jeweils so Kreise zu geben, auch um diese Zeitschriften herum und nicht einfach nur 1, 2 oder 3 Beamte, die da irgendwas machen, sondern offensichtlich, also hört sich jetzt für mich so an, als sei das jeweils eingebunden in Netzwerke. 1, 2 Nachfragen hätte ich, aber mich würde erstmal nochmal ganz kurz interessieren, ist das für Sie ein Vollzeitjob, diese Zeitschrift zu machen? Oder Sie haben unter anderem als Übersetzer gearbeitet vorher, ne?
Ja, für mich ist es tatsächlich, wie auch für Samir und Katharina, ist es ein Vollzeitjob. Also ganz gelegentlich habe ich noch kleinere Nebenaufträge, die ich nicht ablehne. Aber zurzeit ist das unser voller Fokus, weil wir eben auch versuchen, das Ganze so zu steuern und so zu fahren, dass es sich mittelfristig selbst tragen kann. Und dazu gehört im Kern, und da rücken wir auch nicht von ab, einfach eine sehr gute inhaltliche Arbeit, aber auch ein konstantes Rumexperimentieren, Verbessern an der Vermarktung, dass man überhaupt Leser erreicht. Und wir sind auch ständig am Fundraisen.
Ja, jetzt hat Fatma Aydemir gerade so für mich sehr handlich und bündig und so gesagt, das Delphi Magazin möchte künstlerische Positionen veröffentlichen, publizieren, literarische. Was will der Berlin Review?
Ja, also unser Untertitel ist ja Zeitschrift für Bücher und Ideen, etwas altmodisch. Und tatsächlich ist das aber auch wirklich unser Ausgangspunkt, dass der Großteil der Texte, die bei uns publiziert werden, befassen sich im weitesten Sinne mit Büchern, weil wir glauben, dass das einen Zugang gibt auf die Aktualität, an die wir natürlich angebunden sind und auf die wir auch reagieren. Also unsere redaktionelle Arbeit findet immer vor dem tagespolitischen Geschehen statt und wir versuchen sozusagen die Blickwinkel zu finden innerhalb der reichlich stattfindenden Debatten, die vergessen werden oder die historisch unterbelichtet sind und so weiter. Und da ist es eben ein interessanter Ansatz zu schauen, was machen denn die Leute, die sich wirklich mit den Themen auskennen, nämlich die Bücher darüber schreiben, wie verhalten die sich zu den Großthemen der Gegenwart sozusagen? Und der Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass die Art, wie über Literatur in den Feuilletons geschrieben wird, vielleicht eine Ergänzung darin haben könnte, dass es ein neues Magazin gibt, in dem tiefer und auch mit längeren Texten und ausführlicher über bestimmte Bewegungen geschrieben wird. Denn das, ja, tagesaktuelle Feuilleton hat seine Vorzüge, hat seine große Tradition. Es hat aber auch die Eigenschaft, dass es eben sehr, sehr vieles in relativ kleinen Häppchen abhandelt. Und dem wollten wir eben diese längere Form des literarischen Essayismus entgegensetzen.
Mhm. Zeitschrift für Bücher und Themen, kann man sagen, dass der Teil mit Büchern, das sind Rezensionen auch im Berlin Review. Mhm. In dem Wort steht es ja irgendwie drin. Und Ideen, das sind die reinen Essays, die für sich stehen. Ist das ungefähr so gedacht?
In etwa, ja. Da hat sich jetzt so in der Arbeit in den letzten 1,5 Jahren, seit wir gestartet sind, auch so eine gewisse Routine herausgebildet, dass wir doch recht viele Vorschläge auch bekommen von freistehenden Essays, also reine politische Themen oder Kommentare. Aber es ist immer noch so, dass mehr als die Hälfte der Texte, die wir besprechen, anhand von Büchern zu ihren Thesen kommen.
Ja, verstehe. Also als Mangel, auf den der Berlin Review reagiert, habe ich jetzt vor allem gehört, Tageszeitung, Feuilleton, ein bisschen kurz, ein bisschen Häppchen und so weiter. Und gibt es einen Mangel, auf den das Delphi Magazin reagiert?
Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ne? Also ich glaube schon, dass wir auf einen Mangel, den wir jetzt als 4 Subjekte zum Beispiel empfunden haben, reagiert haben. Also ich bin ja hauptberuflich Autorin. Ich schreibe Romane, ich erzähle Geschichten. Und diese
und zwar erfolgreich.
danke. genau, es fühlt sich mal besser an, mal schwieriger, sage ich jetzt mal. Aber sozusagen die Grundidee ist für mich, auch als Autorin zum Beispiel, ich möchte eine Geschichte erzählen, die so noch nicht erzählt worden ist. Und ich glaube, das lässt sich gut übertragen darauf, wie wir an Delphi herangegangen sind. Wir wollten ein deutschsprachiges Magazin gründen, was es so noch nicht gibt. Jetzt, worin macht sich das bemerkbar, ist so ein bisschen schwer zu sagen, aber ich würde sagen, es ist so ein bisschen dieses, steckt schon im Untertitel Magazin für neue Literatur drin. Also es hat schon immer Magazine gegeben, Zeitschriften gegeben, die Literatur publiziert haben, auch für verschiedene Genres. Vielleicht ist unsere Besonderheit, dass wir schon sehr viel Wert darauf legen, dass auch Drama und Comic eine wichtige Rolle spielen und präsent sind im Heft. Aber ich glaube, was ich gemerkt habe, als das erste Heft Ende 23 rausgekommen ist und wir ein paar Interviews gegeben haben in klassischen Medien zu, was ist Delphi, was wollt ihr eigentlich damit? Und wir immer wieder darauf angesprochen, eure Idee ist ja schon so eine diverse Literaturpublikation zu machen. Also es ist sehr sozusagen aufgefallen, dass nicht 80% der AutorInnen weiß waren, zum Beispiel in der Literatur.
In dem Sinne divers.
Genau, in dem Sinne divers sozusagen. So wurde das gelesen. Und es gab so ein bisschen diesen Irritationsmoment, hatte ich das Gefühl von, warum steht das nicht auf dem Deckel?
Also zum Beispiel ein Magazin für diverse Literatur.
Zum Beispiel, genau, statt für neue Literatur. Ja. Und ich glaube, der zweite Irritationsmoment, den ich so wahrgenommen habe, dann in den Besprechungen, in Interviews mit Feuilletons, war so, aber warum macht ihr sozusagen, warum sind da keine Debattenbeiträge? Und
also warum nur fiktionale Literatur zum
genau.
Beispiel?
Genau, ja, warum nicht so Essays, persönliche Sachen, also Essays haben wir schon, aber...
Ich gestehe, ich habe danach auch gesucht. In jeder Ausgabe, die ich mir jetzt angeschaut habe, habe ich danach unwillkürlich gesucht.
Aber das ist so interessant, deswegen war es voll der schöne Moment festzustellen, als die Berlin Review gegründet wurde.
Wie spricht man das aus eigentlich? Berlin Review oder Berlin Review?
Irgendwas dazwischen.
Okay, man hält es
in... Also ich sage Berlin Review.
Okay, gut.
Berlin, ja, Berlin Review.
Sorry für die Unterbrechung.
Naja, das war ein cooler Moment, das so festzustellen, so aha, da entsteht etwas relativ gleichzeitig irgendwie, was einen ganz anderen Zweck irgendwie verfolgt, formal. Und es ist aber trotzdem sozusagen genau, greift wieder ein Mangel auf, den wir eigentlich auch sozusagen verspüren, aber ich glaube, uns war es wichtig, das Profil klar zu halten, weil wir, wie gesagt, alle auch aus dem tagesaktuellen Journalismus ein bisschen kommen und unsere Idee war schon sozusagen nicht irgendwie weiter da reinzugehen oder davon kommt irgendwie mehr über Debatte, Meinung, politische Auseinandersetzung oder explizit politische, sage ich jetzt mal dazu, weil nichts davon ist apolitisch, was in Delphi so stattfindet, würde ich sagen. Aber es war schon so eine Entscheidung oder ein Bekenntnis zur Literatur, zur Erzählenden, zur Belletristik, zur Poesie und ja.
Ja, leuchtet mir ein. Also das heißt, wir haben hier mit Delphi Magazin eher Fiction sitzen und mit dem Berlin Review eher Non-Fiction sitzen, einerseits eher Essayistik, andererseits eher Literatur, wobei unterschiedliche Gattungen, literarische Gattungen jeweils eine Rolle spielen. Prosa, Lyrik, Comic. Und ich habe so in Erinnerung, dass es auch in jedem Heft, dass es bislang gibt, ein Gespräch gibt, so ein recht knappes, sogar recht kurzes Interview oder jedenfalls für die Verhältnisse so einer Zeitschrift übersichtliches Interview.
Also ich finde es auch sehr interessant, Fatma, dir jetzt zuzuhören und eure Motivation für die Gründung zu hören. Ich glaube, was uns auch vereint und weshalb es auch sinnvoll ist, trotz unserer Unterschiede uns zusammen zu besprechen oder uns zusammen einzuladen, ist das Generationelle.
Sie sind beide so Mitte, Ende 30. Um die 40 plus minus.
Bin schon knapp über 40, ja.
Jedenfalls in den besten Jahren.
Also wir sind sehr nah beieinander. Ja.
Also sorry, wenn ich jetzt jemanden übersehe, aber mir fällt keine größere Zeitschriftengründung, sag ich mal, der letzten 10 Jahre jetzt unbedingt ein, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätte. Ist vielleicht gefährlich, das jetzt zu sagen.
Wir sind wir jetzt auf die Füße getreten.
Und wir hören weiter gespannt zu, wo das hinführen soll.
Naja, jeder, der sowas macht, lebt ja auch ein bisschen in der Illusion, sonst ginge das ja gar nicht, dass man da was Wichtiges tut.
Ja, und man hat was zu sagen, es drängt was raus.
Ja, und dass man irgendwie ein Forum oder eine Plattform erschaffen möchte. Und das glaube ich auch bei euch zu sehen, dass es vielleicht auch so nach den Pandemiejahren und nach einer Zeit, also so war das zumindest auch bei mir, wie die Idee mit Berlin Review zustande kam, nach einer Zeit, in der wir alle sehr, sehr eingekapselt in unserer privatistischen Medienkonsumption vor den Geräten saßen und in der ja auch sich die Dominanz des Medienkonsums über die sozialen Medien nochmal verschärft hat und sozusagen auch das Phänomen aufgetreten ist, dass ein Personen-Broadcasters, der sozusagen intellektueller Influencer ist. Na, das ist ja eine Figur gewesen, die es natürlich auch immer noch gibt, die sehr stark war in den Jahren bis zu unseren Gründungen, sage ich jetzt mal. Und was eine Zeitschrift versucht, ist eben nochmal so eine neue Zwischenplattform zu schaffen, ein Forum, in der Sachen auch nochmal abgekocht und von anderen Leuten angeschaut und redaktionell durchgearbeitet werden, sodass man nochmal in eine andere, vielleicht etwas altmodischere literarische Form auch hineinkommt, anstatt die Inhalte, Gedanken oder Provokationen völlig ungefiltert in den Social-Media-Kanal zu stellen. Ja. Und das ist, finde ich, schon eine Rolle, die Zeitschriften auch weiterhin spielen können. Und da antworten unsere relativ altmodischen Gründungen vielleicht, weil eine Zeitschrift zu gründen ist jetzt was sehr Klassisches, ja, sind vielleicht auch eine Gegenbewegung zu einer Medienentwicklung, die es vorher gegeben hat.
Ja, also einerseits was Neues, Magazin für neue Literatur und hier Berlin Review, Zeitschrift für Bücher und Ideen. Ich bin sicher, dass die Ambition ist, neue Bücher und Ideen zu präsentieren. Gleichzeitig habe ich aber auch das Stichwort altmodisch gehört. Erzählungen, Essays und tatsächlich das ganze Format hier mehr oder weniger DIN A5, die ein paar Mal pro Jahr jeweils erscheinen als gedruckte Ausgaben. Und beim Delphi-Magazin, um jetzt vielleicht mal einmal so ein bisschen einzutauchen, so einmal Richtung Inhalt zu schlendern. Beim Delphi-Magazin gibt es offensichtlich jedes Mal auch ein Thema, das alles zusammenhält. Das ist ja auch total eine neue Idee. Das hat es bei literarischen Zeitschriften sicher immer mal wieder auch gegeben. Funktioniert aber, ist jedenfalls mein Leseeindruck und ich habe zweiter Leseeindruck, das Gefühl, dass es manchmal auf so eine besonders verspielte Weise aufgezogen wird. Also jedenfalls das kommende Heft trägt den Titel Auto und dieses Wort trägt hier mindestens zwei Bedeutungen, oder?
Ja, tatsächlich haben wir uns jetzt im Verlauf der Zeit mal ein bisschen weggetraut von den konkreten Themen zu so ein bisschen abstrakteren Dingen. Auto ist ja auch was Konkretes, ja, also vom neuen Heft. Das Thema lautet Auto und auf Deutsch denkt man da natürlich als allererstes an den PKW. Aber wir haben sozusagen als Arbeitsüberschrift für uns immer Auto mit Bindestrich gedacht, also auch als dieses Präfix, was für alles selbst bezogene, selbstgenügsame, selbstreferenzielle steht.
Autotheorie, Autofiktion, Auto.
Ja, Autokratie, Autonomie. Genau, Automatik. Aber Autofiktion ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Haben wir dann auch in der Einführung ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann nur als Romanautorin sagen, dass es keine Veranstaltung gibt, auf der ich auf der Bühne sitze und gefragt werde, ob das meine Familie ist, über die ich in einem Familienroman schreibe oder nicht. Und ich finde das gar nicht, weil ich das nervig finde oder so, es ist total naheliegend. Ich glaube, es ist ein sehr menschliches Bedürfnis, ein Buch zu lesen und sich zu fragen, was hat das jetzt genau mit der Autorin eigentlich zu tun? Das war auf jeden Fall schon auch so die Idee oder der Auftrag an unsere AutorInnen, die wir angefragt haben.
Das Herausgeberinnengremium hat Aufträge gegeben.
Genau, der Fun, der spaßige Teil unserer Arbeit ist so, wenn wir an der Planung, nee, alles macht Spaß, aber es ist besonders aufregend, wenn wir irgendwie darum streiten, was das Thema der nächsten Ausgabe, meistens gewinne ich, okay. Ich habe immer gute Themenideen.
Ja, deswegen sind auch Sie jetzt im Radio.
Ja, so ungefähr. Nee, also genau, wir einigen uns auf ein Thema und dann geht's so ein bisschen dieses, welche Namen könnten passen zu diesem Thema? Dann haben wir eine große Liste, überlegen, welche Namen und Genres wollen wir sozusagen, was fehlt uns noch auf der Liste, das so ein bisschen ausgewogen ist. Und wir, genau, wir vier sind dann diejenigen, die dann jeweils uns das so aufteilen, dass wir die AutorInnen anfragen. Bei manchen geht es ganz easy über deren Verlag oder wir haben irgendwie schon so einen Kontakt zu denen. Bei manchen ist das nicht so leicht, also gerade bei so internationalen AutorInnen, vor allem US- und UK-AutorInnen haben ja immer so sehr große Agenturen, die nur damit beschäftigt sind, alles abzuwimmeln. So, da muss man erstmal vorbeikommen, um irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber genau, die Idee ist immer, das ist unser Thema und bitte nimm das nicht zu wortwörtlich, das Thema. Spiel damit, von mir aus formal. Du musst das nicht inhaltlich thematisieren. Es ist so ein bisschen wie so ein Auftrag zum Spielen mit diesem Wort. Und das ist dann immer voll spannend, in dem Moment, wo die Texte reinkommen, festzustellen, dass es nie zwei Leute gibt, die das Thema auf dieselbe Weise anschauen.
Ja, großartig. Derjenige Text, der dieses kommende Heft oder neue Heft aufmacht, wie man in der Zeitungssprache früher jedenfalls mal sagte, der das eröffnet, der trägt den Titel Autobiografie, ist von der deutschen Autorin Jackie Thome verfasst worden und spielt genau mit dieser Doppelbedeutung. Einerseits ist Autobiografie halt die selber Lebensbeschreibung und andererseits stellt sich dann heraus, nach kurzem Lesen eigentlich schon, dass die Autorin oder dass die Ich-Erzählerin ihr Leben über die Rolle, die Autos jeweils gespielt haben, erzählt, oder? Kann man das so sagen?
Also ja, total.
Mögen Sie uns vielleicht entweder einen kurzen Weg durch diesen Text bahnen oder aber auch durch das Heft so ein bisschen. Mhm.
Ich bleibe vielleicht mal bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, weil das fand ich dann in der Tat so spannend, weil es so naheliegend war. Auto-Biografie heißt der Text von Jackie Thome. Und ja, da schaut ein Ich auf das eigene Leben zurück und anhand der Autos, in denen das Ich gesessen ist, besessen hat, was für eine Rolle Autos gespielt haben. Und gleichzeitig beginnt der Text aber auch sozusagen mit dem Statement schon, eigentlich war ich die Einzige, die sich nie für Autos interessiert hat, obwohl ich in diesem Autoherstellerdorf aufgewachsen bin. Und das ist total spannend, wie dann so verschiedene Aspekte aufgemacht werden, wie zum Beispiel Autonomie, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, weil das so Dinge sind, die in der Herkunftskleinstadt mit dem Autofahren in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig aber auch so ein, also diese Ich-Erzählerin später nach Berlin zieht, wo man gar kein Auto braucht, wo es irgendwie eher lästig ist, ständig einen Parkplatz suchen zu müssen und die Unabhängigkeit gerade darin besteht, das nicht zu besitzen. Also es ist eine sehr klassische Kurzgeschichte auf eine Art oder ein personaler Essay. Könnte man jetzt Jackie Thome fragen, wie sie das nennen möchte. Aber es ist so interessant, wie eigentlich so dieses Auto als Symbol eines Kulturkampfes, der ja auch gerade stattfindet, so aufgemacht wird, ohne dass wir das jetzt so konkret beabsichtigt haben. Es war jetzt auch gerade diese internationale Automesse. Und ich meine, das Auto ist einfach in der deutschen Politik immer wieder ein großes Streitthema. Und ich finde es toll, wie Jackie Thome so auf die Komplexitäten eingeht, wie halt Auto auf der einen Seite ein Schutzraum sein kann, ein Symbol sein kann, auch für gerade weibliche Emanzipation, auf der anderen Seite aber auch etwas ist, was unseren Lebensraum bedroht, indem es einfach die Umwelt verpestet.
Ja, sehr schön. Also bei den Sachen, die ich mir jetzt noch habe anschauen können, fallen mir zwei Sachen noch ein, wenn ich jetzt auf das Inhaltsverzeichnis schaue, die schon auch mit Auto zu tun haben, aber daran ganz, ganz andere Sachen noch erzählen oder miterzählen. Azal Dardan, Essayistin, die ebenfalls in Ich-Form etwas, ja, so an einer Autogeschichte, an einem Unfall, so ein bisschen rätselhafte eigene Krankheit erzählt. So kann man das vielleicht ganz kurz sagen. Und Miriam Schellbach, eine Kollegin aus dem HerausgeberInnengremium, die über Teslas nachdenkt anhand eines eigenen St. Louis Aufenthaltes, also in den USA. Zweimal ich, also da habe ich mich kurz gefragt, ob dieses Auto dann doch vor allem auch zusammengehalten wird durch Ich-Erzählungen. Vielleicht können Sie ganz kurz noch schnell sagen, was für Texte sollte das Publikum nicht verpassen, wenn es in diese Ausgabe reinschaut?
Was mir auf Anhieb vielleicht einfällt, um auch nochmal ein anderes Genre mit reinzubringen, ist der Comic Herzrasen von Lina Ehrentraut. Das ist eine Leipziger Comic-Künstlerin, die bekannt ist für queere, feministische und sehr witzige Erzählungen, Comic-Erzählungen. Und in dem Comic geht es um das Dating-Dilemma. Weil eigentlich möchte ich mich selbst daten, weil alles, was ich für andere Leute mache, möchte ich eigentlich, dass die für mich machen und gleichzeitig genüge ich mir selber nicht, weil ich natürlich Nähe zu einem anderen Menschen suche. Das ist irgendwie meine Zusammenfassung, würde ich sagen, von einem sehr süß erzählten und gezeichneten Comic, den man nicht verpassen sollte. Und vielleicht noch ein Text, den ich herausheben würde, wäre die Lyrik von Lisa Tracy Michalik, Das ist eine Lyrikerin aus Köln. Das ist eine der, sage ich jetzt mal, unbekannteren Autorinnen jetzt auch in dieser Ausgabe. Lisa schreibt gerade an ihrem Debütroman, soweit ich weiß, und hat für uns aber eben so ein Quartett von Gedichten geschrieben. Die sind überschrieben als Liebe mal vier. Und da ist sozusagen wieder diese Autothematik, dieses Selbstgenügsame oder nicht Selbstgenügsame über die romantische Beziehung und das Thema Begehren reflektiert in Form von Gedichten.
Ja, ich darf das ganz kurz erwähnen, dass neben Lisa Tracy Michalik Lyrik von Durst Grünbein steht in dem Heft. Also das heißt von einem Autor, der seit vielen Jahrzehnten zum Gegenwartskanon dieser Republik gehört auf eine Weise. Tobias Haberkorn, wenn Sie das alles zuhören, gibt es da das Gefühl, dass es Berührungspunkte gibt zu Ihrem Denken, Ticken, Zeitschrift? Denn ich muss gestehen, dass beispielsweise diese Ich-Geschichte oder diese Ich-Erzählung von Miriam Schellbach über Teslas, die in St. Louis angezündet werden und wo sie dann nachdenkt über den Zustand, die Gegenwart in den USA, hätte vielleicht auch bei Ihnen auftauchen können. Auch
Miriam hat für uns auch ein Tagebuch aus St. Louis geschrieben. Insofern okay. Ist da die Möglichkeit, die es bei uns eben auch gibt, dadurch, dass wir in erster Linie, also für 3/4 der Texte, die es bei uns gibt, die erscheinen ja online und passen dann gewissermaßen gar nicht mehr ins Heft, weil wir nur relativ wenige Hefte produzieren und aufgrund von Papier, Produktionskosten und Produktionswegen und so weiter. Aber auch deswegen, weil wir manchmal eben auch diese Schnelligkeit haben wollen. Zurück zu Ihrer Frage, was sind Gemeinsamkeiten? Wir haben es uns jetzt tatsächlich die Angewohnheit entwickelt, dass wir in unseren Heften durchaus auch mal die ein oder andere Erzählung publizieren. Und das sind dann natürlich Texte, die ja genauso auch in Delphi wahrscheinlich hätten erscheinen können. Ein Heft besteht aus, ich glaube, in der Regel sind es 13 oder 14 oder 15 Texte. Kommt ein bisschen drauf an, wie lang die sind. In unserem letzten Sommerheft jetzt waren einige ganz besonders lange Texte.
Vielleicht nochmal ganz kurz fast technisch gefragt. Ja. Was ist denn eine Ausgabe? Eine Ausgabe ist in Ihrem Fall ein Schwung von Texten, der online erscheint.
Genau, ja. Genau, das machen wir alle 6 Wochen, machen wir eine neue, die sind nummeriert, das sind die Online-Ausgaben.
Und da sind Sie jetzt so bei Nummer 14.
Gerade läuft jetzt die 14., das ist sozusagen die Oktober-Ausgabe, da tröpfeln die Texte jetzt so rein. Und dann machen wir eben noch zusätzlich dazu die gedruckten Hefte, die so auch so eine Art, ein Querschnitt der Sachen sind, die man auch online lesen kann.
Ja, also kann man das vereinfacht in 3 Ausspielwege unterteilen? Also einer vor allem dieses Heft, das online erscheint, jetzt Nummer 14. Auf der anderen Seite dann aber, wie oft pro Jahr gedruckter Reader?
3-mal pro Jahr, ja.
Da kommt jetzt die Nummer 5 demnächst.
Die 5. kommt noch vor Weihnachten, ja.
Muss ich sagen, als Mensch aus dem 20. Jahrhundert hat schon die Anmutung von, das ist was bleibt, so neben dem Online-Teil. Und da gibt es aber drittens auch noch schnell publizierte Einzeltexte, die dann vermutlich irgendwann mal aufgenommen werden, dann in die
Nummer. Genau, die sind im Online-Programm quasi integriert.
Ja, ich frage auch deswegen so langsam, weil ich beim Lesen, ja, es fiel mir nicht immer nur leicht, die Online-Seite zu bedienen. Also ich fand es eigentlich am einfachsten, mich in dem Heft, in dem gedruckten Heft zu orientieren. Das hatte aber immer den Nachteil, dass ich mich dann nicht zeitlich up-to-date fühlte. Dann dachte ich immer, ich lese schon was Historisches.
Tatsächlich, also ist es ja, wenn ich mir jetzt unsere Hefte angucke, ich habe in jedem Heft mindestens einen Text, finde ich, den ich auch Tobias weiter schicken könnte, wo ich das Gefühl habe, das könnte auch einen Platz haben. Und umgekehrt wahrscheinlich auch. Also die Grenze ist jetzt nicht so klar definiert zwischen dem, was wir machen. Es gibt schon Schnittmengen.
Was ja total interessant ist, wenn einerseits der Zugang so total klar ist, wir wollen Kunst oder künstlerische Positionen veröffentlichen oder zumindest nach solchen suchen und auf der anderen Seite eher irgendwas zwischen Tagebuch und Essay das Ziel ist.
Oder? Ja, und dann, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir haben auch eine gewisse oder recht deutliche Nähe so zum akademischen Betrieb auch, in dem Sinne, dass bei uns auch recht viele Sozialwissenschaftler schreiben und wir auch versuchen, so ein bisschen ein Forum zu sein für eine jüngere Generation an Geisteswissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Leuten, die vielleicht das akademische, das reine wissenschaftliche Publizieren dann auch ein bisschen einschränken finden und Lust haben eben auf so eine Zwischenposition zwischen, ich sag jetzt mal, der Tageszeitungsintervention und dem wissenschaftlichen Artikel und die sind dann bei uns genau richtig.
Ja, verstehe. Solche Sachen hat es ja auch immer mal gegeben, auch in der Zeitschriftenlandschaft der Bundesrepublik, der Merkur zum Beispiel, wird ja sowas gewesen sein oder ist es auch immer noch oder vielleicht auch wieder neu? Ja. Gibt es da so eine Art von Konkurrenzwahrnehmung oder so oder Kontinuitätsempfinden?
Ja, ich habe auch schon für den Merkur geschrieben und ich kenne die Herausgeber des Merkurs sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass das ein relativ kleines Feld ist. Also machen wir uns nichts vor. Wir versuchen, eine Leserschaft zu erreichen, die weit, weit, weit unter den Skalen liegt, die die großen Medien oder die Tages- und Wochenzeitungen erreichen. Das ist völlig klar. Aber ich glaube eben, dass so eine neue Energie und wie schon gesagt, auch eine neue Generation, ein neuer Ton, eine neue Ansprache und bei uns auch ganz stark der Versuch, es den Leuten wirklich auch schmackhaft zu machen. Also die Behauptung, dass wir relevant sind oder dass das, was wir machen, wichtig ist oder Qualität hat, ehrlicherweise stellen wir die auch auf, aber wir wissen, dass das nicht genügt. Und dass wir, wenn wir ein Publikum erreichen wollen, eben auch sehr aktiv sein müssen in den sozialen Medien, uns sehr proaktiv Gedanken machen müssen, wie erreichen wir denn überhaupt Leute über unsere Newsletter. Und einfach wahnsinnig viel Arbeit, das muss ich auch sagen, habe ich vor dem Start auch völlig unterschätzt, wie viel von unserer Arbeit in diese rundherum Kommunikation geht. Das Erarbeiten der Texte, das Bestellen bei den AutorInnen, das Redigieren der Texte und so weiter, ist ja schon ein Riesenjob. Wenn man das dann mal geschafft hat, dann geht eigentlich erst das Ganze drumherum los. Und das ist schon ein Vollzeitjob.
Ja, um vielleicht mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was man dann beim Berlin Review kriegt und nicht unbedingt woanders. Ja. Also wenn Sie da jetzt selber Beispiele haben, sehr, sehr gerne. Aber ich könnte jetzt am leichtesten erstmal anschließen an die Tagebücher und Texte aus den USA, aus dem vergangenen Jahr nach der Trump-Inauguration. Da hat man sich ja in allen Medien, die man kriegen konnte, versucht zu informieren. Was gab es hier zu lesen, was es woanders eher nicht gab?
Wir hatten eben, weil es so viel zu den USA gibt und die deutsche Amerika-Berichterstattung jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt ist und außerdem ja auch ein großer Teil von unserer Leserinnenschaft auf Englisch selbst liest, haben wir eben nur, weil zwei Autorinnen von uns dort gewesen sind, Miriam und Henrike Kopeis, das waren so zwei Amerika-Texte. Ein anderes Thema, was sehr stark die Zeit und die Debatten, nicht nur bei uns natürlich, geprägt hat, seit wir gestartet sind, ist der Nahostkonflikt und seine Auswirkungen bis in Berliner Straßen hinein. Und dazu haben wir gerade ganz speziell am Anfang im Februar 2024 Texte publiziert, die es vielleicht gewagt haben, gewisse deutsche Gepflogenheiten oder deutsche Positionen oder auch deutsche Redaktionslinien ein klein wenig zu durchkreuzen. Wir hatten in unserer ersten Ausgabe einen übrigens auch literarischen Text von Adania Schibli. Das ist die palästinensische Autorin, deren Literaturpreis auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2023 letztlich abgesagt wurde, infolge des Hamas-Angriffes.
Verschoben, wenn ich das so richtig erinnere. Ne? Also er wurde nicht im Oktober 2023 übergeben, aber später.
Ja, aber soweit ich, also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er eigentlich nie übergeben wurde oder die Autorin den Preis inzwischen auch nicht mehr haben möchte. Also sie wurde da sehr im Unklaren gelassen. Und genau darüber hat sie dann eben in unserer ersten Ausgabe einen Text geschrieben. Und beispielsweise beim Thema Nahost war es uns auch sehr wichtig, dass wir sehr viele internationale Medien gelesen und konsumiert haben und auch den Eindruck hatten, dass die fachliche Debatte zu diesem Thema der Geschichte des Nahostkonflikts zum Beispiel oder auch der Geschehnisse, die dann direkt nach dem 7. Oktober mit dem israelischen Gegenschlag in Gaza begannen, dass dort der Informationsstand in französischen oder englischsprachigen Medien ein leicht anderer ist als in den deutschen. Und das haben wir eben versucht auch abzubilden, indem wir Anthropologen, Literaturwissenschaftler, Philosophen, Historiker auch zu diesem Thema dann ganz gezielt haben zu Wort kommen lassen. Also das haben viele Leute dann mit unserem Programm verbunden, dass sie bei uns vielleicht eine ja etwas tiefere Sicht auf die Dinge bekommen haben als in vielen anderen deutschen Medien.
Ja, verstehe. Also ohne dass ich jetzt möchte, dass dieses Thema das letzte dieses Gesprächs wird, glaube ich doch, dass man ein bisschen dabei bleiben sollte. Denn mein Eindruck beim Lesen und auch beim Verfolgen in den letzten Monaten ist tatsächlich, dass man über Berlin Review kaum reden kann, ohne über diesen Themenkomplex, der ja mit Nahostkonflikt auch unzureichend überschrieben ist eigentlich. Das ist ein Komplex, in dem Antisemitismus eine Rolle spielt und Rassismus eine Rolle spielt, Antisemitismusbekämpfung eine Rolle spielt, Israel-Palästina eine Rolle spielt, Deutschlands Reden darüber, Deutschlands Nichtreden darüber, Staatsräson ist auch schon gefallen als Stichwort. Also ein in meinen Augen jedenfalls nicht ganz leicht abgrenzbarer
Themenkomplex. Ist das für Sie als Zeitschrift einer, den Sie prioritär beobachten oder den Sie richtig auch prioritär wollen in der Zeitschrift?
Ich sag mal, dass wenige Monate vor unserem Launch, der 7. Oktober passierte, das haben wir uns natürlich nicht ausgesucht, aber so war dann eben die historische Situation. Und in einer Situation, in der dieser Themenkomplex so massiv alle Kanäle dominierte, wie in diesem Winter 2023/24, war völlig klar für uns, dass das auch unsere Aufgabe ist, dazu eine vernünftige und interessante Position aufgrund unserer redaktionellen Politik sozusagen zu haben, dass wir das Thema nicht vermeiden können.
Ja, das Thema nicht vermeiden können. Genau. Aber suchen Sie nach einer bestimmten Position für die Zeitschrift oder suchen Sie nach, sagen wir, Pluralität in der Zeitschrift?
Ja, wir suchen schon nach Pluralität. Wir versuchen nicht sozusagen die Reflexe, die sehr Staatsräson angelehnt sind, sage ich jetzt mal, von vielen Medien zu reproduzieren. Und dann ist es natürlich so, dass man möglicherweise, also ich habe das auch schon in anderen Interviews erwähnt und es ist aber auch tatsächlich wahr, es kam in diesem Frühjahr 24 dann wirklich wiederholt dazu, dass es ganz verschiedene Textvorschläge uns erreicht haben. Das waren also wirklich keine politischen Kampfschriften oder sonst wie was. Das waren Kulturinstitutionen oder auch andere große Redaktionen, die bei Autoren diverser Hintergründe, und das können jüdische Autorinnen gewesen sein oder palästinensische oder andere, Texte bestellt haben mit Bezug zu diesem Thema und diese dann nicht veröffentlichen wollten, weil zum Teil ein Halbsatz der Redaktion einfach missfiel. Und Texte, die für andere Medien geschrieben wurden, passen dann bei uns doch selten rein, weil es gibt für einen Text immer einen Anlass und wir hatten dann vielleicht auch dieselbe Position schon. Aber es war schon sehr, sehr deutlich und ist einfach auch sehr deutlich, wenn man mit Leuten im Kulturbetrieb spricht, wie stark sich Leute inhaltlich eingeschränkt fühlen, sich zu diesem Thema äußern zu können.
Ah, okay, verstehe. Ja. Fatma Aydemir, wie gucken Sie denn da drauf? Haben Sie auch das Gefühl, wenn Sie Berlin Review durchblättern, dass da dieser Komplex Nahostkonflikt, deutsche Staatsräson, Antisemitismus, Antisemitismusbekämpfung eine besondere Rolle spielt? Wäre so eine Frage. Und die andere Frage, dieser Themenkomplex, spielt der eine Rolle bei Ihrem Magazin für neue Literatur?
Also erstmal zur ersten Frage. Ich würde sagen, als Leserin würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich finde, dass das prägende Thema der Berlin Review ist. Aber was ich natürlich schon wahrnehme, seit es diese Zeitschrift überhaupt gibt, ist, dass auch eine Nische bedient wird, also eine Lücke, eine Leerstelle in der deutschen Medienlandschaft da ist. Und deswegen, ich kann das mir sehr gut vorstellen, was Tobias gerade erzählt hat, dass eben viele Autorinnen nicht imstande waren, ihre Texte so in deutschen Medien zu veröffentlichen, wie sie denn noch dahinter stehen konnten. Und insofern ist es natürlich schon ein großer Gewinn, einfach so als Medienlandschaft, ne, ein neues Magazin zu haben, was nicht irgendwie in einem großen Verlag erscheint, der natürlich immer auch bestimmte Interessen verfolgt, eine bestimmte Linie verfolgt. Und ja, eine Zeitschrift, die sich halt traut, pluralistischer auf diesen Gegenstand zu schauen. Mhm. Als Delphi natürlich spielt das auch eine Rolle für uns. Also wir sind vier politische Subjekte. Das spielt eine Rolle, auch wenn wir sozusagen künstlerische Positionen herausgeben, wie ich das vorhin gesagt habe. Natürlich haben wir unsere politischen Ansichten und wir vier sind jetzt nicht irgendwie alle einer Meinung, was alle politischen Themen angeht, aber es gibt bestimmte Grenzen, die sind uns wichtig. Es gibt ein bestimmtes Fundament, auf das wir uns alle einigen. Und dass wir Autoren, bei denen sozusagen, vielleicht mache ich es ein bisschen konkreter, ja, um gerne aus dem Wagen rauszukommen. Gerne. Und vielleicht darf ich auch noch einen anderen Krieg mit reinholen.
Ja.
Naja, also unser erstes Heft ist erschienen Ende 23. Maria Stepanova hat eine Kurzgeschichte uns gegeben, die großartig ist. Ich liebe Maria Stepanovas Schreiben. Es ist eine russische Schriftstellerin, die allerdings im Exil lebt. Und erscheint bei Surkamp ihre deutschen Übersetzung, also Maria Stepanovas. Und ist einer meiner Lieblingstexte auch in der ersten Ausgabe gewesen. Und es ist natürlich zu einer Zeit, sage ich jetzt mal, wo in deutschen Institutionen auch das immer mal wieder passiert ist, dass russische KünstlerInnen ausgeladen wurden oder ersetzt wurden durch zum Beispiel ukrainische Positionen. Für uns stellte sich diese Frage gar nicht, zumal wir es hier mit einer Dissidentin zu tun haben, mit einer regierungskritischen Autorin. Zwei Ausgaben später, allerdings haben wir eine ukrainische Dichterin angefragt, für uns zu schreiben, und sie hat sich total gefreut über diese Anfrage und hat uns aber im gleichen Zuge darum gebeten, dass wir ihr garantieren, dass im selben Heft keine russischen Staatsbürger irgendwie stattfinden.
Ah.
Und sie meinte, es ist egal sozusagen, was ihre Haltung ist etc. Und sie sagt das jetzt auch nicht aus einem persönlichen Belieben heraus, sondern die Strukturen, in denen sie sich bewegt, da ist sie gefährdet, wenn sie sozusagen mit russischen Staatsbürgern in ähnlichen Zusammenhängen stattfindet. Diese Person lebt noch in der Ukraine. Und ich kann davon halten, was ich will als Fatma Aydemir, aber das ist eine politische Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss, wenn ich eine Zeitschrift herausgebe, die internationale Position vereint. Und das kann mir genauso passieren, wenn ich eine libanesische Autorin einlade, die sagt, mit einer israelischen Autorin möchte ich nicht, oder will ich, kann ich nicht, weil ich sonst Probleme bekomme, in derselben Ausgabe stattfindet. Und insofern würde ich sagen, spielt das natürlich immer eine Rolle im Blatt machen und ist auch eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.
Ja, wie haben Sie konkret da reagiert?
Also wir haben überlegt, ob das überhaupt in der Ausgabe sozusagen der Fall ist. Wir haben ihr kommuniziert, dass es in anderen Ausgaben durchaus der Fall ist. Mhm. Aber in dieser Ausgabe können wir eigentlich das garantieren, so nach dem jetzigen Standpunkt. Und damit war sie dann auch okay.
Ja.
Aber es hätte auch anders aussehen können. Und dann weiß man ja auch so zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt viele Fälle aus zum Beispiel dem Theater, wo hinter den Kulissen immer wieder viel herumdiskutiert und gestritten wird, um Einzelpersonen tatsächlich zu schützen, die auch unter einem Druck stehen in ihren Herkunftsländern.
Ja, ja, verstehe. Ich nenne vielleicht mal.
Also sowas ist, das ist sehr interessant. Du hast jetzt Ukraine und Russland genannt. Wir haben in unserer allerersten Ausgabe einen Autor aus St. Petersburg, der über lustigerweise Autofiktion in der russischen Gegenwartsliteratur schreibt, und im gleichen Heft Jewgenia Belorussatz aus der Ukraine. Mhm. Und wir hatten im ersten und auch im zweiten Heft auch jeweils israelische und palästinensische Autorinnen und haben tatsächlich so eine Aufforderung, mit dem einen oder dem anderen nicht erscheinen zu wollen. Das ist uns bei uns noch nie vorgekommen.
Ah.
Dass Autoren zu uns gesagt hätten, hey, pass auf, wenn ihr aber noch außer mir das und das veröffentlicht, dann dürft ihr das nicht. Ja. Das ist bei uns noch nicht vorgekommen.
Ja. Ich sag einfach mal drei konkrete Texte, die mir jetzt gerade noch so einfallen, die so ein bisschen nahelegen, warum ich überhaupt die Sprache darauf gebracht habe und warum ich wagen konnte zu sagen, ich habe das Gefühl, man kann über Berlin Review gar nicht reden, ohne auch über diesen Themenkomplex zu sprechen. Einer der Texte, die mir einfallen, ist von Omer Bartov, dem großen israelischen Holocaust-Forscher und auch Genozidforscher, der bereits einige Wochen nach dem 7. Oktober 2023 begonnen hat zu fragen, also ich betone das Verb fragen, ob es sich bei Israels militärischer Antwort um einen Genozid handeln könne. Einige Zeit später, jetzt inzwischen, fragt er nicht mehr nur. Das können Sie vielleicht gleich noch weiter ausführen. Zweites Beispiel, das mir gerade noch einfällt, Maha El-Hizi, Literaturwissenschaftlerin, die in sehr ausführlichen Texten ja im weiteren Sinne palästinensische Literatur kommentiert und auch perspektivisch kommentiert. Als Literature of Unsettlement, ein Stichwort, das so ein bisschen spielt mit, also ich höre da jedenfalls sowohl Unbehagen drin als auch das Gegenteil von Siedlung. Sehr engagierter Text, der davon ausgeht, dass in der deutschen Öffentlichkeit palästinensische Stimmen im Prinzip dramatisch marginalisiert seien. Und jetzt drittes, letztes Beispiel, wirklich so Sachen, die mir hängen geblieben sind. Sie können das total gerne noch verlängern, die Beispiele, und auch noch knackiger sagen, als ich das sage. Dirk Moses, ein aus Australien stammender Historiker, der aber in New York lehrt, der Theodor Adornos Essay Erziehung nach Auschwitz neu gelesen hat. Und jedenfalls diese drei Beispiele wollte ich nur ganz kurz nennen, um zu illustrieren, dass ich mir zumindest vorstellen kann, ja, solche Positionen sind sicherlich nicht in jedem deutschen Medium einfach unterzubringen.
Ja.
Ist das Ihre Perspektive auch? Habe ich das so richtig verstanden?
Inzwischen kann ich mir denken, dass das auch gar nicht mehr so sehr stimmt. Ich glaube, über die Frage, ob das, was in Gaza stattfindet, ein Genozid ist, wird inzwischen schon auch in eigentlich allen seriösen Medien differenziert diskutiert, also ohne dass die Möglichkeit, dass es ein Genozid ist, von vornherein ausgeschlossen wird. Im Fall von Omar Bartow ist es so, also wir haben von Omar Bartow im Mai 2024 einen sehr langen und sehr tiefgehenden, grundlegenden Text, der also von Gaza handelt, aber darüber hinaus eben auch Gaza einordnet in die lange Geschichte des 20. Jahrhunderts seit dem Holocaust. Und das verbindet man ja eben auch mit seiner Persönlichkeit als ein Nachgeborener von Holocaust-Überlebenden und als einer der renommiertesten Wissenschaftler der Militärgeschichte des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts. Und das war wahrscheinlich der erste Text oder sicherlich der erste Text, der ganz dezidiert auf unserer Seite auch diese Vokabel so eingeführt hat und gesagt hat, passt auf, dort, ich habe mir das angeschaut, ich bin Historiker, ich bin Experte. Das, was dort geschieht, ist die Zerstörung von Lebens-, also von Existenzgrundlagen des palästinensischen Volkes in Gaza. Und deshalb ist der Begriff einfach der zutreffende.
Damals schon als Aussagesatz der zutreffende, das ist nach meiner Erinnerung noch ein Fragender gewesen, oder? Aber vielleicht habe ich das jetzt
auch. Na, das ist der Text vom April, beziehungsweise bei uns dann im Mai. Also das war ein Text aus der New York Review of Books, den wir übersetzt haben.
Also aber 25.
Ja, Entschuldigung, genau, ich habe mich um ein Jahr geirrt. Allerdings war ja zu diesem Urteil auch schon eher gekommen. Okay,
ja, ja, klar.
Das ist jetzt vielleicht nicht der Punkt.
Ich wollte mich nur orientieren, weil ich es so in Erinnerung habe, dass es bei ihm einfach auch eine Entwicklung gegeben hat. Also die ist jetzt keine Entwicklung ums Ganze gewesen, aber ja, für meine Wahrnehmung so von der Frage zum Aussagesatz.
Genau, das ist eine Entwicklung und das beschreibt er auch in seinem Text, wie er auch dreimal in der Zeit insgesamt nach Israel zurückfährt, weil er jetzt in den USA lebt und dort unterrichtet, aber noch seine Kinder und auch Enkelkinder in Israel hat. Und er beschreibt eben auch diesen Prozess. Er beschreibt auch viele Beobachtungen über die israelische Gesellschaft in dieser Zeit. Ja, und der Text hat einfach eine solche übergeordnete historische Bedeutung, dass wir dann gedacht haben, okay, dann, also wenn man sozusagen sagt, es handelt sich um Genozid, dann sollte man das so machen. Und deswegen haben wir den Text dann auch übersetzt und auf Deutsch veröffentlicht. Die beiden anderen Beispiele, da könnte man jetzt auch noch vieles dazu sagen, aber ich will vielleicht noch mal ein bisschen rauszoomen. Also die Wahrnehmung, dass wir so stark mit diesem Thema verknüpft sind, hängt sicherlich damit zusammen, dass das irgendwie die Texte und die Themen sind, die auch am meisten Aufmerksamkeit an sich ziehen. Wir hatten zum Beispiel in diesem roten Heft unsere Frühjahrsausgabe, der erste Text ist ein...
Der Reader Nummer 3.
Genau, ist ein wirklich nicht minder beeindruckender erzählerischer Text von Fatin Abbas über den Sudan und die Geschichte des,
oh ja,
des Sudan-Konflikts. Und
ein sehr lesenswerter Text,
mit, kann ich sagen. Mit genozidalen Auswüchsen. Das ist nur, ich meine, das wird dann auch gerne immer wieder als das Gegenbeispiel, warum redet ihr nicht über den Sudan und so weiter, gebracht. Es ist nun mal so, dass das Thema Israel und Palästina in Deutschland für eine extrem nervöse Debatte sorgt. Und deshalb werden diese Texte bei uns auch ganz stark wahrgenommen.
Es ist im langsamen Medium der Kulturzeitschrift oder der politisch-literarischen Zeitschrift kaum anders als...
Ja, wobei wir, also, ja, wir existieren ja auf verschiedenen Ebenen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die diesen Eindruck haben, möglicherweise virale Social-Media-Posts gesehen haben.
Ja.
Und die stellen ja nicht ein Magazin dar, wo die Texte im Mittel 7 oder 12 Seiten lang sind. Und da wirklich in die Tiefe einzusteigen. Das ist aber auch eine schöne Erfahrung jetzt aus den 1,5 Jahren, dass dieses oberflächliche, sage ich jetzt mal, Social-Media-Feedback nicht das Einzige ist. Es kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, die von Texten begeistert gewesen sind oder uns dafür loben, die, keine Ahnung, nur 20 Likes oder 50 Likes auf Instagram hatten. Ja, also diese verschiedenen Zeitlichkeiten und Sichtbarkeitsebenen, die kommen auf anderen Wegen schon zu uns zurück.
Ja. Solche Texte wie die beispielhaft genannten Omar Bartow aus Israel/USA über Israel/Palästina oder Fatin Abbas über den Sudan. Hat das was zu tun mit ihrer, ja doch, irgendwie intensiv internationalen Aufstellung und wie ist die gedacht, diese Aufstellung? Es gibt zumindest auch Texte in allen drei Ausspielwegen, auch im Printmagazin, die auf Englisch geblieben sind,
richtig? Das gibt es, ja. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, weshalb Berlin und weshalb Berlin Review. Es ist ja doch so, dass es hier in der Stadt sehr viele Autorinnen gibt, die international gut publiziert werden. Fatin Abbas ist eine Romanautorin, deren Romane auch ins Deutsche übersetzt wurden. Zumindest einer, glaube ich, oder zwei. Und die aber trotzdem so an den Debatten und am Diskurs, dem deutschsprachigen, nicht unbedingt teilnehmen. Und viele von diesen Autorinnen schreiben dann bei uns oder wir sprechen die an, weil wir dafür sorgen wollen, dass deren Expertise und auch Einblick in diesen extrem komplizierten Konflikt im Sudan zum Beispiel bei uns vorkommen können. Das ist dann aber schon auch eine bewusste redaktionelle Politik von uns. Und das mit dem Englischsprachigen ist tatsächlich so, dass wir bei manchen Texten den Eindruck haben, dass diese Texte sich an eine Leserschaft richten, von der wir glauben, dass sie es sowieso auf Englisch liest.
Ja.
Und oft übersetzen wir es dann auch noch und haben es online auch auf Deutsch. Aber einige Texte sind eben auch auf Englisch im Heft.
Ja, verstehe. Delphi Magazin, wie steht es da um die Internationalität? Da gibt es jedenfalls viel Zustrom aus dem anglophonen Raum, wie das so ist in Deutschland gerne? Oder gibt es einen speziellen Blick über den deutschen Tellerrand, den man noch irgendwie anders einfangen kann?
Also wir haben da jetzt keine bewusste Begrenzung. Natürlich sind sozusagen uns bekannte Autorinnen oft, ja, englischsprachig publizierende Autorinnen aus dem Ausland, aber wir haben auch Übersetzungen aus dem Schwedischen, aus dem Japanischen. Also eigentlich ist es relativ breit gefächert. Wir machen das so ein bisschen nach Gefühl, die Mischung in den jeweiligen Ausgaben. Am Anfang haben wir, glaube ich, noch festgehalten an so ungefähr die Hälfte Deutsch, die Hälfte international. Wir haben das Internationale so einen Ticken runtergeschraubt, weil tatsächlich es gibt so ein bisschen Budgetprobleme, weil wir unsere ÜbersetzerInnen natürlich auch fair bezahlen wollen, denen genug Zeit geben wollen, worüber wir jetzt in diesem Gespräch keine Zeit hatten zu sprechen, es sind ja auch Lektoratsprozesse. Also das ist so das, was eigentlich am meisten Zeit einnimmt und das, was wir auch sehr, sehr hoch hängen bei Delphi. Was für mich zum Beispiel auch voll der Gewinn ist, als Autorin auf der anderen Seite zu sitzen und Texte von Autorinnen als Lektorin zu betreuen und da auch zu merken, wow, also jede Autorin funktioniert ja auch total anders. Es gibt Leute, die sind quasi unlektorierbar, die lassen sich gar nichts sagen, egal von wem, und löschen einfach alle Anmerkungen wieder weg aus dem Text. Andere sind total dankbar darüber, wenn man Vorschläge macht, wie ein Text vielleicht ein bisschen spannender einsteigen könnte, was vielleicht so Fragezeichen sind, was die Dramaturgie des Textes und so weiter angeht. Aber ja, ich habe viel über das Schreiben gelernt durch das Lesen.
Ja. Wie ist es denn, angebunden an so ein großes Verlagshaus wie Ullstein zu arbeiten? Ist das alles viel einfacher, weil alles für einen gemacht wird an Infrastruktur zum Beispiel, als in einer Redaktion, die mehr oder weniger frei flottierend agiert?
Es hat wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile, wie es immer so ist. Also wir profitieren mit Delphi natürlich davon, dass ein großer Verlag sich kümmert um die Vertriebswege und um das Budget, was die Honorare jetzt unserer AutorInnen und so weiter angeht, dass das irgendwie gesichert ist. Gleichzeitig ist das aber bei großen Verlagen immer so, dass sie wahnsinnig viele Baustellen haben. Und das heißt, wir funktionieren schon so ein bisschen autark im Sinne von, wir müssen uns schon selber um alles kümmern, was sozusagen Werbung, Social Media Auftritt, überhaupt Veranstaltungen zum Beispiel. Wir versuchen zu jeder Ausgabe auch mehrere Veranstaltungen zu machen, die veranstalten wir selbst, so aus dem HerausgeberInnen-Team heraus. Insofern, also das, was wir gerade machen, könnten wir nicht machen, wenn der große Verlag nicht dahinter stünde, um das zu finanzieren, weil ich glaube, neben all diesen Baustellen jetzt auch noch sozusagen Fundraising, Budgetierung und so weiter, wäre nicht stemmbar. Gleichzeitig, ja, wir sind kein kommerzielles Produkt auch in einem großen Verlag. Es ist nun mal so, wir sind, glaube ich, eine schöne Visitenkarte. Wir sind ein Projekt, was sich der Verlag sehr gerne leistet. Und wir sind auch schon überrascht, dass wir so lange weitermachen konnten, weil eigentlich war die Einigung so, wir machen mindestens 3 Ausgaben. Jetzt arbeiten wir gerade an 6 und 7. Also das ist irgendwie eine schöne Tendenz. Aber genau, ich will mir gar nicht vorstellen, welche Schwierigkeiten dann jetzt Tobias' Team hat.
Ja. Ich würde sagen, wir genießen die Agilität und die Unabhängigkeit und die absolut direkten Entscheidungswege. Wir müssen niemanden fragen, sollen wir, dürfen wir, wie müssen wir uns dazu verhalten oder sonst wie was. Aber wir bezahlen das natürlich damit, dass wir ja Fundraising-Druck haben. Wir haben eine Stiftungsförderung gehabt in den ersten 2 Jahren. Wenn die jetzt ausläuft, dann haben wir ein ziemlich großes Loch. Aber das führt uns auch dazu, dass halt unser ganzes Konzept und unser ganzes Produkt, sage ich schon auch darauf ausgelegt ist, Abos zu verkaufen. Und da sind wir noch weit davon entfernt, uns dadurch tragen zu können. Aber wir sind auch nicht komplett unerfolgreich. Und dieser Druck setzt halt auch Kräfte frei. Und die Frage ist so ein bisschen, wie lange können wir das durchhalten?
Ja, verstehe. Fatma Aydemir, Tobias Haberkorn, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Fatma Aydemir war für die Zeitschrift Delphi Magazin hier zu Gast, Tobias Haberkorn für die Zeitschrift Berlin Review. Beide Zeitschriften sind gut im Netz zu finden und in diesem Netz gibt es auch dieses Gespräch zu hören, wenn man nach Literatur und Deutschlandfunk Kultur sucht. Mein Name ist René Agiger, auf Wiederhören.